Domradio. Blick in die Bibel.
Von Montag bis Samstag sprechen wir hier über den Bibeltext des Tages. Dazu laden wir jede Woche eine Expertin oder Experten ein. Die Bibel steckt auch heute noch voller Botschaften, die wir gemeinsam entdecken. Ich bin Matthias, schön, dass ihr dabei seid. Es ist Dienstag, der 12. Mai. Wieder bei mir im Studio ist Schwester Edith Köppig von der Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem hier in Köln. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann.
Ja, toll, dass Sie noch bis Samstag jeden Tag bei uns hier sind und uns Impulse geben. Und gestern haben wir schon kurz darüber gesprochen. Sie gehören zu den Monastischen Gemeinschaften von Jerusalem, die ja einerseits den Gedanken der Wüste, aber auch den der Großstadt in sich tragen. Was ist denn das Profil? Wie ähnlich oder unähnlich sind Sie denn zu anderen Ordensgemeinschaften?
Unser Name drückt schon unsere Prägung aus. Einmal sind wir kontemplativ monastisch, das heißt, unsere Lebensform ist geprägt durch oder inspiriert vom Mönchtum. Also das Gebet, das Gemeinschaftsleben, die Liturgie ist prägend für uns. Und gleichzeitig passiert das alles im städtischen Kontext. Also wir tragen den Namen Jerusalem. Jerusalem ist das biblische Symbol für die Stadt schlechthin, die Stadt aller Zeiten, mit ihren Licht- und Schattenseiten. Und genau in diesem urbanen Setting möchten wir diese alten monastischen Werte, wir haben das Rad ja nicht neu erfunden, wir möchten diese Werte neu übersetzen in diesen Kontext. Das heißt, wir teilen viele, nicht alle, aber viele Lebensbedingungen der Leute vor Ort. Konkret, wir wohnen zur Miete, wir haben uns hier keine Abtei hingebaut. Wir arbeiten in Teilzeitarbeit, außerhalb in zivilen Berufen. Und das sind Bedingungen der Leute, die hier vor Ort auch wohnen.
Sie tragen auch Ordenskleidung, wenn ich das sagen darf. Und bei Ihnen sind die Gebetszeiten nochmal besonders durch Musik gestaltet. Wie hören die sich an oder wie fühlen die sich an?
Ja, viele Gemeinschaften haben ja auch eine gepflegte, gesungene Liturgie. Das ist bei uns hoffentlich auch der Fall. Wir singen gerne und haben auch musikalische Elemente. Wir haben drei große Gebetszeiten am Tag, morgens, mittags, abends, die angepasst sind an den Rhythmus der Stadt. Das heißt, im Trubel der City, in diesem aufreibenden Rhythmus der Stadt, möchten wir einen Raum des Innehaltens schaffen, wo wir natürlich die Psalmen singen, das Wort Gottes hören, aber auch eben Zeiten der Stille einhalten oder zwischendurch eine leichte musikalische Einlage, sage ich mal. Wir machen selber zum Teil auch Musik, dass man zur Ruhe kommen kann und dass dieser menschenfreundliche Gott zur Sprache kommen kann, dass wir ins Hören kommen.
Und Sie sind ja wirklich mittendrin in Köln in Groß St. Martin mit dieser wirklich, mit dem, ja, auch die, der ja auch, also diese Kirche dominiert ja auch die Skyline neben dem Dom natürlich. Das heißt, Sie sind auch wirklich eine Einladung bei den Gebetszeiten an Menschen, die zufällig vorbeikommen oder die in der Nähe wohnen, die sollen auch wirklich bewusst bei Ihnen mitbeten, mitfeiern?
Auf jeden Fall. Ich denke, wir sind eine der Kirchen, die am frühesten öffnet morgens und am spätesten schließt. Jeder und jede ist willkommen. Es kommen auch viele Touristen. Es ist eine wunderbare romanische Kirche. Es liegt natürlich auch auf diesem touristischen Weg, wenn man so will. Aber das darf sein. Es ist oft ein Kommen und Gehen in der Liturgie. Wir achten darauf, dass es nicht allzu störend ist. Aber das darf auch sein. Es ist eine niederschwellige Störung, die willkommen ist. Also uns ist lieber, dass die Leute sich eingeladen fühlen, als irgendwie hinter verschlossenen Türen zu beten.
Und haben Sie so einen Überblick, wer da so kommt? Sind das nur Touristen oder sind das Leute, die regelmäßig kommen?
Ganz unterschiedlich. Das hängt von den Gebetszeiten ab, von den Jahreszeiten, ob Ferien sind. Es sind viele, die wirklich entweder die Glocken hören oder sich die Kirche anschauen wollen. Es gibt Menschen, die kommen bewusst, weil wir auch keine Pfarreistruktur sind. Also es ist manchmal so ein gewisses, im guten Sinn, eine anonyme Atmosphäre im Sinne von, hier werde ich nicht sofort angesprochen, hier darf ich erstmal sein, wie ich bin, mich hinsetzen, Kerzchen anzünden. Ich kann aber auch ein Gespräch haben, wenn ich es möchte. Es gibt Leute, die kommen regelmäßig. Es kommen, glaube ich, auch Leute, die sich ansonsten in der Kirche oder in manchen Kirchenräumen nicht zu Hause fühlen, nicht willkommen fühlen vielleicht sogar. Und umso besser, wenn das ein Raum ist, der für Sie passen kann.
Sie waren viele Jahre Priorin in Ihrem Orden, 15 Jahre in Köln davon allein. Aber wie sieht denn heute, wo Sie das jetzt nicht mehr machen, diese Aufgabe, wie sieht denn für Sie so ein typischer Tag für Sie aus mit den Gebetszeiten?
Ganz konkret, wir fangen morgens um 6.30 Uhr an. Da finden wir uns in der Kirche wieder auf dem Gebetsteppich zum stillen Gebet. Lied zum Heiligen Geist, dann passiert eine halbe Stunde lang nichts, dass wir uns ausrichten in diesen Tag hinein, auf Gott hin. Dann ist um 7 Uhr beginnt das Morgengebet. Die Laudes dauert etwa auch eine halbe Stunde. Danach, nach dem Frühstück, ist dann die Arbeitszeit, wo die Schwestern ihren Berufen nachgehen, in der Regel in der Stadt. Wir treffen uns wieder zum gemeinsamen Mittagsgebet, 12.30 Uhr. Und nochmal, die Kirche ist selbstverständlich auf, es können Leute kommen. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, Kaffee trinken, wo das Essen ist immer in Stille oder wir haben eine Tischlesung, zum Kaffee wird dann auch erzählt, manchmal haben wir Gäste dabei. Der Nachmittag ist eine Zeit zur persönlichen Verfügung, Zeit in der Zelle, wir haben eine Klosterzelle, wie andere Klöster auch. Eine Zeit, wo wir auch die Gemeinschaftsdienste, wo wir dafür Raum haben oder Termine wahrnehmen in der Stadt, wie auch immer. Und treffen uns dann wieder um 17.30 Uhr zum stillen Gebet nochmal, um dann mit der Vesper anzuschließen und in der Regel die Heilige Messe am Abend. Und nach dem Abendessen gibt es manchmal noch gemeinsame Veranstaltungen, aber auch nicht immer. Das kann eine Chorprobe sein, ein Gemeinschaftskapitel. Wir haben natürlich auch Austauschthemen, noch Zeiten, wo wir uns erholen, gemeinsam, allein. Ja, ganz unterschiedlich.
Also ich merke da eine gewisse Struktur, aber auch noch viel Raum für das Spontane des Tages. Klingt sehr, sehr spannend. Wir werden noch ein bisschen mehr von Ihnen im Laufe dieser Woche hören. Mhm. Jetzt schauen wir mal auf das Evangelium des Tages. Da spricht Jesus vom Gericht. Ach du meine Güte, wir hören jetzt das 16. Kapitel, die Verse 5 bis 11.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist.
Das war aus dem Johannesevangelium. Mal zur Orientierung. Jesus spricht diese Worte, bevor er verhaftet und gekreuzigt wird. Schwester Edith, warum ist es denn gut, dass Jesus geht?
Jesus ist ja nicht nur gekommen für die Menschen seiner Zeit. Das wäre schon allein schön und viel, aber das reicht nicht. Jesus ist der Erlöser der ganzen Menschheit. Die Menschen, die vor ihm gelebt haben und die nach ihm gelebt haben auf Erden, das sind wir heute. Das heißt, mit seinem Fortgang, seinem Heimgang zum Vater, seiner Erhöhung beim Vater, transzendiert er Raum und Zeit, er übersteigt das. Er ist nicht mehr gebunden an Palästina, an die damalige Zeit. Seine Botschaft, sein Leben, sein Wort hat einen Erlösungswert für uns alle heute auch noch. Und sein Weggang ist die Voraussetzung für die Sendung des Geistes.
Ja, da kommen wir schon quasi zu meiner nächsten Frage. Da ist die Rede vom Beistand. Ist das so etwas wie ein guter Ersatz?
Ich glaube, das Wort Ersatz trifft es nicht. Mhm. Der Geist stopft nicht einfach eine Leerstelle. Er ist der Geist Jesu Christi, der Geist des Vaters, und er erinnert uns an alles, was Jesus getan, gelehrt hat. Aber das ist nicht nur einfach eine Erinnerung, er aktualisiert das. Wir sehen das in jeder Eucharistiefeier. Man nennt das Epiklese, wenn der Priester die Hände ausbreitet über die Gaben von Brot und Wein. Der Priester ist bevollmächtigt, dies zu tun. Jesus sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, aber es ist ja nicht seine Macht, es ist die Macht des Heiligen Geistes, der die Gaben verwandelt. Das heißt, der Geist aktualisiert heute noch in den Sakramenten, aber auch darüber hinaus, das, was Jesus getan, gelehrt hat. Und das ist wunderbar, weil wir alle mit hineingenommen sind.
Wir sind alle mit hineingenommen, sagen Sie. Und doch fällt da wieder ein Wort, wo wir uns heutzutage vielleicht ein bisschen mit schwerfallen, nämlich Jesus spricht von einem Gericht. Wie verstehen Sie das?
Also an dieser Stelle im Johannesevangelium spricht Jesus vom Gericht über den Herrscher dieser Welt. Also da geht es nicht um Gericht der Menschen, sondern der Herrscher dieser Welt. Wer oder was ist das? Es gibt verschiedene Worte dafür, das Böse, der Böse. Wichtig ist diese Botschaft, mit dem Osterereignis der Auferstehung Jesu Christi ist der Herrscher dieser Welt definitiv, oder seine Macht ist gebrochen. Das letzte Wort hat nicht er, sondern hat unser Herr, hat der auferstandene Herr. Ostern hat stattgefunden, wir sind noch in der Osterzeit, wir feiern Ostern. Manchmal realisieren wir das gar nicht. Wir sind erlöste Menschen, Punkt. Und dann kommt erst mal lange nichts. Und das, was wir in der Welt sehen, kann man natürlich sagen, ja, toll, ihr sagt, wir sind alle erlöst und schau dir doch die Welt an, die schaue ich mir auch an. Aber das ist nicht das letzte Wort. Und an diesem Glauben hält die Kirche seit mehr als 2000 Jahren fest.
Jesus geht, der Beistand kommt. Gedanken zum heutigen Bibeltext waren das von Schwester Edith Köpik von der Monastischen Gemeinschaft von Jerusalem in Köln. Vielen Dank und bis morgen.
Bis morgen.
Der Blick in die Bibel, immer montags bis samstags als Podcast auf domradio.de.